In der vergangenen Woche sind ja zwei moralische Instanzen in unserem Land durch den Blätterwald gescheitert sozusagen. Also auf der einen Seite ist ja der bayerische Fußballpräsident, der, wie sich herausgestellt hat, Steuern hinterzogen hat, und auf der anderen Seite der beliebte ehemalige Derrick-Kommissar, wo sich herausgestellt hat, jetzt im Nachhinein, 5 Jahre nach seinem Tod, dass er Mitglied der Waffen-SS war und wahrscheinlich an Säuberungsaktionen im ehemaligen Russland mitbeteiligt war. Und dann stelle ich mir die Frage, okay, so etwas passiert und eigentlich sind das Menschen, zu denen man aufsieht. Wenn ich als Christ, muss ich in die Bibel schauen. Wo gibt es da moralische Instanzen? Die Bibel wirbt bestimmt für sich und für seine Leute, die da drinnen beschrieben sind. Und ich schlage sie auf und sehe den Lieblingskönig von Gott und sehe seine moralische Instanz, sofern als er sich im Endeffekt auch als Ehebrecher und Mörder herausstellt. Oder ein anderer Paulus, der von sich selbst schreibt: Ich bin der Letzte von allen. Ich bin ein Mörder, ich bin ein Verfolger der Christen gewesen. Ein Petrus, zu dem viele aufsehen, von dem wir aber auch wissen, dass er in der bittersten Stunde unseres Herrn Jesus ihn dreimal verleugnet hat. Wir alle Menschen sind gefallene Kreaturen. Egal, was wir gemacht haben in unserem Leben, wir haben keine Chance, aus uns heraus moralisch ein anständiges Leben zu führen. Denn am Ende werden wir gerichtet werden. Die einzige moralische Instanz, die es gibt in der Heiligen Schrift, ist Jesus Christus. Und er hat das Recht zu richten. Wir lesen das im Johannesevangelium im 5. Kapitel. Da steht geschrieben: Jesus antwortete, also in Bezug den Pharisäern: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm doch noch größere Werke zeigen, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemand, sondern hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Noch einmal im Vers 27: Und er hat ihm Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Und noch einmal im Vers 30: Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus Christus ist von Gott, dem Vater, eingesetzt zum Richter über alle Menschen, über alle Kreatur, über alle Zeiten, über alles, was jemals gelebt, gesagt, getan wurde, über alles wird Jesus Christus richten. Gibt hier mehrmals die Bestätigung dazu. In der Apostelgeschichte, im 10. Kapitel, kann ich kurz vorlesen, ist noch einmal ein Vers, wo Petrus eben in einer Predigt, es geht da um den Hauptmann Cornelius, das wiedergibt. Er beschreibt das hier: Und er hat uns geboten, also Jesus, dem Volk zu predigen und zu bezeugen, dass er von Gott bestimmt ist zum Richter über die Lebenden und die Toten. Soweit der Fakt, soweit der theologische Fakt. Wie wir aber in der Lesung eingangs schon gehört haben, ist die Frage, welchen Maßstab legt Jesus an? In dem Matthäus-Evangelium angeführten Beispiel, das ist die letzte Rede im Matthäus-Evangelium von Jesus, bevor er dann vor Pilatus geführt wird, ist dieses Weltgericht. Und er beschreibt hier, was Menschen getan haben in ihrem Leben, damit sie eingehen zum ewigen Leben. Und die Menschen sind ganz verwundert und sagen, Herr, was haben wir dir getan? Was haben wir Gutes getan, dass du uns jetzt so siehst? Wann haben wir dir etwas getan? Gott, Jesus beschreibt hier, was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt. Ich habe lange Zeit geglaubt, das gilt jetzt nur für Jünger Jesu. Das heißt, das gilt nur eingeschränkt für die Gemeinde. Wenn jemand arm ist in der Gemeinde, dem muss ich Gutes tun. Dann erfülle ich eben das, was Jesus hier beschreibt. Aber es ist nicht so, denn alle Menschen sind Gottes Kinder. Und jeder, der hungrig ist, der draußen ist, der ein Problem hat, der unsere Hilfe benötigt, ist es unsere Aufgabe, weil wir Freunde von Jesus geworden sind, diesen Menschen zu helfen. Es gibt ein Beispiel, und zwar zwei junge Männer haben eine gute Freundschaft, wachsen gemeinsam auf, und wie das Leben allerdings so ist, irgendwann geht das Leben auseinander, der eine macht Karriere in seinem Leben und wird Richter, und der andere kommt auf die schiefe Bahn und landet im Gefängnis. Irgendwann mal sitzt er wieder auf der Anklagebank und wie es der Zufall will, ist derjenige, der sein bester Freund war in Jugendtagen, der Richter. Und er selbst sitzt auf der Anklagebank. Jetzt ist der eine Freund kann natürlich sein Richteramt in dem Moment nicht, er könnte sagen, befangen, ich kann hier kein Urteil sprechen, das möchte ein Kollege von mir machen, aber in dem Moment ist der Richter gebunden an das Gesetz. Er muss es ein Richteramt ausführen. Das heißt, er verklagt seinen Freund und gibt ihm die gerechte Strafe. Zieht dann aber die Richterrobe aus und geht zu seinem Freund auf die Anklagebank und bezahlt seine Schuld. Das ist das, was Jesus für uns macht. Er bezahlt unsere Schuld. Das ist schwer verständlich in dem Moment, aber wie Gott sagt, er ist sich selbst Gesetz. Er kann das Gesetz nicht auflösen, nur weil er jetzt Freunde gefunden hat, nur weil Menschen da sind, die ihm nachfolgen, wird er jetzt nicht, weil das wäre ungerecht. Das Gesetz bleibt bestehen. Aber trotzdem zieht der Richter seine Robe aus, setzt sich zu seinem Freund auf die Anklagebank und bezahlt seine Schuld. Wie auch immer, wie hoch auch immer der Geldbetrag ist, in unserem Fall ist es wäre die Todesstrafe gewesen für das, was sie getan haben. Und zwar für jeden Menschen. Todesstrafe. Jesus geht hin und bezahlt unsere Schuld, weil er uns so liebt. Das hat er getan. Das ist ein unglaubliches Beispiel, wie ich finde, weil es aufzeigt, wie sehr Jesus uns liebt. Auf der anderen Seite aber ist es leider so, dass es einen Widersacher gibt. In Zacharia, im dritten Kapitel steht beschrieben, wie der Teufel auftritt, um die Auserwählten Gottes anzufeinden. Hier steht, und er ließ mich sehen, den Hohepriester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und Offenbarung, 12. Kapitel, 9 bis 11. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel, nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Und sie haben ihn überwunden durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis hin zum Tod. Das ist die Taktik Satans. Zuerst zu verführen und dann anzuklagen. Zuerst die Menschen auf die schiefe Bahn zu bringen und sich dann hinzustellen, sieh an, was der macht. Das ist der Teufel, die alte Schlange. Ihn überwinden kann man durch das Blut Jesu Christi, durch das Wort des Zeugnisses, das heißt, dass man bekennt, dass man ein Freund von Jesus ist, dass man Jesus liebt und dann sein eigenes Leben nicht zu lieben bis hin zum Tod. Wenn man das vom Weltgericht noch einmal, weil wir von Dieter schon gehört haben, die Lesung, um das Beispiel noch einmal rauszunehmen, ist, ein Freund von Jesus macht natürlich Fehler. Ein Freund ist oft nicht ein Freund, übersieht manchmal was, geht seinen eigenen Dingen nach, braucht manchmal vielleicht wieder einige Anstöße, um sich daran zu erinnern, ein Freund zu sein. Das alles kann man auch als Gnade unseres Herrn begreifbar machen. Wie groß die Gnade von Jesus ist. Er ist nicht immer auf der Suche nach einem guten Werk, das du getan hast, oder nicht immer abzuzählen, nach, jetzt ist Quartalsabrechnung, wie viele gute Werke hast du getan, sondern es geht beständig darum, offen zu sein für deinen Freund. Denn dein Freund wird dann, wenn du vor Gericht stehen wirst, und es wird alles, was Leben hat, wird vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen, wird dein Freund, dein Richter, die Richterrobe ausziehen und sich zu dir auf die Anklagebank setzen. Amen.